Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Freitag mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Mit dem Kleinbus zur Impfung ins serbische Mutterland, wie Kosovaren von der Belgrader Corona-Politik profitieren. Hunderte Hotels stehen zum Verkauf, bittere Corona-Folgen für den Schweizer Tourismus. Außerdem Polen und die EU-Milliarden. Warum die regierende PiS für ihren nationalen Wiederaufbauplan nun Stimmen der Opposition braucht. Das sind jetzt unsere Themen in Europa heute. Das Beste, nicht nur aus beiden, sondern sogar aus drei Welten. Die serbische Führung hat die alte jugoslawische Tito-Politik in der Corona-Krise weiterentwickelt und das bietet sich an. Denn Serbien will in die Europäische Union, ist aber längst noch nicht Mitglied. Welche Impfstoffe die Europäische Arzneimittelbehörde empfiehlt, kann Belgrad deshalb egal sein. Also kommen auch Impfstoffe aus China und dem orthodoxen Bruderstaat Russland zum Einsatz. Die Impfgeopolitik endet in der Pandemie aber nicht etwa an den serbischen Grenzen, die infolge der Jugoslawienkriege enger gezogen wurden. Auch Serben, die in Ungarn oder Bosnien leben, werden Impfungen im Mutterland zuteil. Serben aus dem Kosovo sowieso. Unser Korrespondent Srđan Govedarica über Busreisen für Impftouristen aus dem Kosovo.
Etwa 20 Menschen mit Schutzmasken sitzen gut verteilt in einem großen weißen Reisebus, der gerade in Gračanica losgefahren ist. Etwa 10 Kilometer von der kosovarischen Hauptstadt Pristina entfernt. Nach der Abfahrt checkt Impfkoordinator Dragan Dimitrijević auf einer Liste, ob alle, die sich angemeldet haben, auch wirklich dabei sind.
Nije došao.
Auch Momčilo Arsić will sich heute in Serbien impfen lassen. Nicht zum ersten Mal, sagt er. Das ist meine Zweitimpfung. Meine Mutter ist bereits geimpft, mein Vater ist bei der Tour am kommenden Donnerstag dabei. Ich denke, alle sollten geimpft werden. Momčilo Arsić ist Serbe und lebt in der Nähe von Pristina. Im Kosovo kann sich der 56-jährige Verwaltungsangestellte derzeit noch nicht gegen Covid-19 impfen lassen. Und es ist noch unklar, wann das möglich sein wird. Im Nachbarland Serbien hingegen läuft die Impfkampagne auf Hochtouren. Das Land steht inzwischen an zweiter Stelle in Europa bezogen auf die Zahl verteilter Impfdosen pro Einwohner. Das Angebot richtet sich auch an Serben aus dem Kosovo. Für sie organisiert die Belgrader Kosovo-Behörde kostenlose Bustransfers nach Serbien. Ich würde mich natürlich auch im Kosovo impfen lassen, wenn es in Serbien diese Möglichkeit nicht gäbe, sagt Momčilo Arsić. Für die Impftour konnte er sich anmelden, weil er eine serbische Krankenversicherung hat. Wie die meisten Serben, die im Norden Kosovos oder wie Momčilo Arsić im Zentrum des Landes leben. Dass seine albanischen Nachbarn die kostenlosen Impftouren nicht wahrnehmen können, findet er nicht gut. Ich würde es gut finden, wenn sie sich auch alle impfen lassen könnten und als Staat die Mittel und die Autorität hätten, Impfungen zu bekommen. Inzwischen haben sich Schätzungen zufolge mehr als 20.000 von insgesamt rund 130.000 Kosovo-Serben auf diese Weise impfen lassen. Alleine im Zentrum des Landes, wo deutlich weniger Serben leben als etwa im Norden, hätten 3.500 Menschen das Angebot wahrgenommen. 2.200 seien sogar zweimal geimpft worden, sagt Koordinator Dragan Dimitrijević. Die Impfung läuft gut. Dank der Regierung der Republik Serbien wurde eine ausreichende Anzahl von Impfstoffen bereitgestellt. Und auch der Transport ist sichergestellt für alle, die es wollen. Die Anmeldungen laufen noch und es gibt viele Interessierte. Momčilo Arsić wird den Impfstoff des chinesischen Pharma-Riesen Sinopharm bekommen, der in Serbien neben den Produkten von Pfizer-BioNTech, AstraZeneca und Sputnik angeboten wird. Er habe keine Wahl gehabt, sagt Momčilo Arsić, aber auch nichts gegen den chinesischen Impfstoff. Ich habe gehört, dass beide wirksam sind, der russische und der chinesische. Die anderen sind in Kuršumlija gar nicht zu bekommen. Und ich habe gehört, dass der chinesische gut ist. Ankunft im Gesundheitszentrum in Kuršumlija. Das zweistöckige Gebäude schmückt eine serbische Trikolore. Im Inneren müssen die Impftouristen aus dem Kosovo im Wartezimmer Platz nehmen. Mit jeweils 2 Sitzplätzen Abstand zwischeneinander warten sie darauf, aufgerufen zu werden. Nach etwa einer Stunde ist auch Momčilo Arsić an der Reihe. Eine Krankenschwester impft den 56-Jährigen. Ein kurzer Pieks in den Oberarm und dann soll er einen Wattebausch auf die Einstichstelle drücken. Mittlerweile Routine für Momčilo Arsić, der sich nun um das Thema Impfen keine Gedanken mehr machen muss.
Dobro, fino.
Alles gut, fein. Das ist meine zweite Impfung. Die erste war vor 21 Tagen. Schaden kann es nicht und dann sehen wir weiter.
Ein Bericht von Sirjan Govidarica. Schon Ende letzter Woche waren 1,8 der rund 7 Millionen Serbinnen und Serben gegen Corona geimpft worden. Zumindest mit einer ersten Injektion. Allerdings gilt in dieser Woche wieder ein verschärfter Lockdown, weil die Zahl der Erkrankten auch in Serbien bedenklich steigt. Trotz Corona ab in den Urlaub. Die hohe Zahl der Mallorca-Buchungen hält an, weil die Insel nicht mehr als Risikogebiet gilt. Deutsche Touristiker wollen eine Neiddebatte vermeiden, haben aber gestern vor verheerenden Folgen des Lockdowns für Hotel- und Gastronomiegebiete in Deutschland gewarnt. Wir halten keine Wochen und Monate in dieser Schockstarre mehr durch, sagte der Präsident des deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes Guido Zöllig. Die Rücklagen sind nach seinen Angaben aufgebraucht, die Angst vor dem endgültigen Aus greife um sich. Unsere Nachbarn in der Schweiz haben es in der Wintersaison anders gehalten als wir in Deutschland. Skigebiete machten teilweise auf, deutsche Skifahrer konnten das meist nur neidvoll über Webcams verfolgen. Allerdings hat selbst dieses Konzept bei weitem nicht alle Schweizer Hotels retten können, Dietrich Karl Meurer berichtet.
Nur wenige Schritte vom Hauptbahnhof Zürich entfernt befindet sich das Hotel Townhouse. Vor der Corona-Krise war die 3-Sterne-Herberge mit ihren 23 Zimmern und 3 Suiten oft komplett ausgebucht. Doch nun schaut Betreiber Thomas Soos frustriert auf das Buchungssystem.
Im Augenblick ist es bitter. Wir haben im Moment eine Auslastung von 30%.
Und eine baldige Besserung der Lage scheint nicht in Sicht.
Wenn Sie jetzt bei uns im Townhouse blättern, das Osternwochenende, dann ist das im Moment mit 4-5 Buchungen noch sehr weit offen.
Das, was Thomas Soos schildert, erleben seit Beginn der Pandemie viele Hotels in der Schweiz. Die offizielle Statistik weist für das letzte Jahr bei den Logiernächten ausländischer Gäste einen Rückgang um 2/3 auf. Andreas Züllig, der Präsident des Branchenverbands Hotellerie Swiss, berichtet, während Häuser in den Bergen das Wegbleiben internationaler Kundschaft zum Teil kompensieren können durch verstärkte Buchungen aus der Schweiz, trifft der Einbruch besonders Herbergen in den Städten.
Die Städte, die leiden enorm, die haben zum Teil eine Auslastung von 10-15% maximal. Also da fehlt der ganze internationale Tourismus, auch Geschäftsreisen.
Vor allem die Kundschaft aus Deutschland fehlt, aber auch die aus Österreich, Frankreich und den Fernmärkten. Das bringt viele Hotels in Existenznot.
Wir haben in der Schweiz rund 4.500 Hotelbetriebe und wir haben eine Umfrage gestartet und etwa 20-25% der Betriebe sehen also, dass sie Konkurs anmelden müssen.
Jüngst berichtete das Branchenblatt Hotel Revue, schweizweit stehen 500 Hotels zum Verkauf, vor allem kleinere und mittlere Häuser. Die Krise spürt auch der auf Hotels spezialisierte Immobilienmakler Jürg Zumkehr aus Interlaken. Auf seiner Internetseite Hotel for Sale bietet er derzeit deutlich mehr Häuser an als üblich.
Ja, ca. 25% mehr.
Im Angebot hat er einfache, sanierungsbedürftige Hotels für 1 Million Franken bis hin zum 5-Sterne-Haus für 30 Millionen Franken. Doch die Corona-bedingten Reisebeschränkungen halten nicht nur Gäste, sondern auch Kaufwillige fern, erzählt Jürg Zumkehr von Hotel for Sale.
Ich denke, der Preisdruck kommt langsam. Je länger es noch geht, desto größer wird der Preisdruck werden. Ja.
Die Lage der Schweizer Herbergen dürfte sich erst im weiteren Verlauf der Impfkampagnen wieder bessern. Thomas Soos vom Townhaus in Zürich ist daher froh, dass er eine Pandemieversicherung hat. Dank ihr sowie durch Entlastung durch die Kurzarbeitregelung, einen teilweisen Mieterlass und städtische Mietzuschüsse ist für ihn Aufgeben derzeit kein Thema.
Nein, das kommt im Moment nicht in Frage.
Auch hofft er, dass sich noch kurzfristig Gäste für das Townhaus entscheiden.
Also zwischen jetzt und Ostern werden wir sicher noch einiges an Buchungen reinbekommen. Natürlich nie, was wir in den vergangenen Jahren gehabt haben.
Selbst Häuser der in aller Welt renommierten Schweizer Hotellerie leiden in der Corona-Pandemie. Das war ein Bericht unseres Korrespondenten Dietrich Karl Meurer aus Zürich. Größtes Konjunkturpaket aller Zeiten, so steht es immer noch auf der Website der EU-Kommission. Für den europäischen Aufbauplan hat sie mittelfristige Haushaltsmittel mit dem Programm Next Generation EU zusammengerechnet und ist auf die tatsächlich sehr stattliche Summe von 1,8 Billionen Euro gekommen. Im Mai letzten Jahres skizzierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Europaparlament, wozu das Geld dienen soll.
Wir können jetzt die Grundlagen legen für eine Union, die klimaneutral ist, die digital ist, die robuster ist und die sozial ist, besser aufgestellt als je zuvor. Wir sind das der nächsten Generation schuldig. Lang lebe Europa!
Nationale Regierungen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger brauchen einen langen Atem, bis das Geld bei ihnen ankommt. Wie in anderen europäischen Ländern sind die Erwartungen auch in Polen sehr hoch. Allerdings werden jetzt schon Befürchtungen laut, wonach die PiS-Regierung die Gelder einseitig verteilen könnte. Transparenz soll für Gerechtigkeit sorgen. In den nächsten Tagen werden öffentliche Anhörungen zu offenen Verteilungsfragen stattfinden. Unser Korrespondent Florian Kellermann dazu aus Polen.
Die polnische Regierung hat schon einen Videoclip drehen lassen. Fleißige Menschen mit Gesichtsmasken an ihren Arbeitsplätzen, im Labor wie in der Montagehalle. Mit dem sogenannten Landesaufbauplan werde Polen Innovationen fördern, eine moderne Verkehrspolitik, grüne Energie, Gesundheit und die Digitalisierung, heißt es. Waldemar Buda, Staatssekretär im Ministerium für Regionalpolitik, sagte bei der Präsentation des Films: Schon nach der Sitzung des Europäischen Rats im vergangenen Juli haben wir mit der Diagnose begonnen. Wir haben Projekte aus ganz Polen gesammelt, von verschiedenen Institutionen, von unseren Sozialpartnern, von Kommunen. Und wir haben geprüft, wo durch die Pandemie die größten Probleme entstanden sind. Dann haben wir Prioritäten gesetzt und die wichtigsten Programme ausgewählt. Fast 24 Milliarden Euro soll Polen aus dem Wiederaufbaufonds der EU als direkten Zuschuss bekommen. Das entspricht rund 4,5% des jährlichen Bruttoinlandsprodukts. Die Ziele, die es mit diesen Mitteln verfolgen will: In die Digitalisierung soll gut ein Fünftel der Investitionen fließen. Für den Umwelt- und Klimaschutz seien etwa 38% vorgesehen. Diese Anteile liegen knapp über den Mindestanforderungen der EU-Kommission für die beiden Bereiche. Auf dem Papier wirkt das gut, aber Umweltexperten zeigen sich nicht begeistert. So Wojciech Kukua von der Stiftung Client Earth, Anwälte der Erde. Dieses Dokument ist leider ziemlich allgemein. Und da sehen wir das Risiko, dass im Plan auch eine Unterstützung für fossile Energieträger versteckt ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch die Erdgasinfrastruktur gefördert werden soll, zum Beispiel bei der Wärmeerzeugung oder auch bei der Herstellung von Wasserstoff. Den will die polnische Regierung, so der Entwurf für eine Strategie, auch aus Erdgas und sogar aus Kohle herstellen. Nach Informationen der Zeitung Rzeczpospolita gibt es auch in der EU-Kommission Vorbehalte. In der Sache gibt es informelle Kontakte zwischen Warschau und Brüssel. Die Klimaschutzausgaben blieben zu bescheiden, so die Einschätzung. Polen könnten deshalb 3 Milliarden Euro gestrichen werden. Kritik formulierten auch Wirtschaftsverbände. Es fehle an Kriterien, welche Firmen gefördert werden, sagte ein Vertreter des Unternehmerbundes der Zeitung Rzeczpospolita. Immerhin haben Umwelt- und Wirtschaftsverbände mit einem gemeinsamen Appell erreicht, dass nun öffentliche Konsultationen stattfinden. Sie werden noch bis 2. April dauern. Die massivsten Bedenken indes kommen aus den polnischen Großstädten. Sie haben Angst, übergangen zu werden, wie schon bei einem nationalen Corona-Aufbauprogramm vom vergangenen Jahr. Denn in allen Großstädten regieren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus den Reihen der Opposition. Der Vorsitzende der rechtsliberalen Bürgerplattform, die unter anderem in Warschau regiert, Boris Budka, warnt: Wir haben Bedingungen formuliert, damit die Mittel diesmal nicht wieder völlig ungerecht verteilt werden. Dieser Plan darf nicht dazu führen, dass die Polen bei der Vergabe öffentlicher Mittel betrogen werden. Wichtigste Bedingung in den Augen von Boris Budka: Ein erheblicher Teil der Mittel solle nicht zentral, sondern von den Kommunen selbst ausgegeben werden. Der Regierung macht auch Widerstand aus den eigenen Reihen zu schaffen. Nicht gegen einzelne Punkte des Aufbauplans, sondern gegen den EU-Wiederaufbaufonds insgesamt. Die Fundamentalkritik kommt aus der EU-skeptischen Partei Solidarisches Polen, deren Abgeordnete über die Liste der Regierungspartei PiS ins Parlament kamen. Deren Europaabgeordneter Patryk Jaki sagte dem Fernsehsender TVN24: Das ist kein Aufbauplan, sondern ein Plan, die Schulden der EU-Länder zu vergemeinschaften. Dem stellen wir uns entgegen. Das ist auch ein Schritt hin zu einem Bundesstaat Europa und somit eine enorme Gefahr für Polen. Unsere Bedeutung auf der Welt würde dramatisch abnehmen. Die Abgeordneten von Solidarisches Polen wollen deshalb im Parlament gegen die Ratifizierung des EU-Wiederaufbaufonds stimmen. Deshalb ist die PiS nun auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. Und die hat angekündigt, dass sie beim Landesaufbauplan mitreden und ihre Bedingungen durchsetzen will.
Informationen des Deutschlandfunk-Korrespondenten Florian Kellermann aus Warschau. Mehr zum europäischen Aufbauplan finden Sie im Netz unter deutschlandfunk.de. Gönnen anstelle von Neid. Was das in der Corona-Pandemie bedeuten könnte, hören Sie gleich in Tag für Tag im Anschluss an die Nachrichten mit meiner Kollegin Monika Dittrich. Soweit Europa heute mit Gerwald Härte. Danke Ihnen fürs Zuhören. Schönen Tag.